ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Letzte Vorstellung. Der Regen prasselte unerbittlich gegen die Fensterscheiben des historischen Thalia-Theaters in Hamburg, als ich durch den Bühneneingang trat. Ein passender Rahmen für einen Mordfall, der selbst wie eine makabre Theaterinszenierung wirkte. Hauptkommissarin Lena Fischer erwartete mich bereits, eine hochgewachsene Frau mit wachen Augen und einem festen Händedruck. »Danke, dass Sie so schnell kommen konnten, Kommissar Brenner«, begrüßte sie mich. »Dieser Fall hat ganz Hamburg in Aufruhr versetzt. Kein Wunder. Lukas Berger war nicht irgendein Theaterregisseur, sondern eine Koryphäe der deutschen Kulturszene. Seine avantgardistischen Inszenierungen hatten ihm internationale Anerkennung eingebracht, seine Arbeitsweise war legendär, ebenso wie sein schwieriger Charakter. »Führen Sie mich zum Tatort«, bat ich, während ich meinen regennassen Mantel ablegte. Fischer nickte und geleitete mich durch ein Labyrinth aus engen Gängen hinter den Kulissen. Der Kontrast zum prunkvollen Zuschauerraum mit seinen roten Samtsesseln und vergoldeten Verzierungen hätte nicht größer sein können. Hier herrschte die nüchterne Realität des Theateralltags. Kahle Wände, Kabelstränge, hastig beschriftete Türen. Berger wurde während der Premiere seines neuen Stücks getötet, erklärte Fischer, während wir eine schmale Wendeltreppe hinaufstiegen. Eine moderne Interpretation von Macbeth, ausgerechnet während der großen Mordszene im dritten Akt. Mord während einer Mordszene, murmelte ich, fast zu theatralisch, um wahr zu sein. Am oberen Ende der Treppe öffnete sich ein kleiner Technikraum. Trotz der gründlichen Arbeit der Spurensicherung war der Tatort noch immer ein bedrückendes Bild. Dunkle Blutflecken auf dem Boden markierten die Stelle, wo Berger zusammengebrochen war. Dr. Reimann, der Gerichtsmediziner, erwartete uns bereits.
»Ah, Kommissar Brenner«, begrüßte er mich mit einem knappen Nicken. »Interessanter Fall. Das Opfer wurde mit einem einzelnen Stich ins Herz getötet. Präzise, fast chirurgisch. Die Tatwaffe war dieser Dolch.«
Er deutete auf einen Beweisbeutel, in dem ein antik wirkender Theaterdolch lag. »Eine Requisite?« Srenje, fragte ich. »Ja, aber mit einer echten scharfen Klinge«, erklärte Fischer, »Teil einer Ausstellung im Foyer aus einer früheren Inszenierung von Julius Cäsar.«
»Der Tod trat zwischen 21.15 Uhr und 21.30 Uhr ein«, fuhr Reimann fort. »Genau während der lautesten Szene des Stücks, mit Musik, Nebelmaschinen und Lichteffekten. Der Täter wusste genau, wann niemand einen Schrei hören würde.«
Ich betrachtete den engen Raum. »Wer hatte Zugang hierher?« »Das ist das Problem«, seufzte Fischer. »Theoretisch nur der Licht- und Tontechniker, Berger selbst, und sein Assistent. Aber jeder, der die Gänge hinter den Kulissen gut kennt, hätte den Weg finden können.« Mein Blick fiel auf ein kleines Fenster, das einen perfekten Blick auf die Hauptbühne bot. Von hier aus hatte Berger vermutlich seine Inszenierung beobachtet, die letzten Anweisungen per Funk gegeben. Seine letzte Vorstellung. »Ich möchte mit allen sprechen, die Berger nahe standen«, sagte ich. Beginnend mit der Theaterdirektorin. Claudia Hoffmann empfing uns in ihrem eleganten Büro, das mit Theaterplakaten und Auszeichnungen dekoriert war. Eine imposante Frau, Mitte 50, mit silbergrauem Haar und einer Aura von Autorität.
»Lukas war ein Genie«,
sagte sie, während sie uns Tee einschenkte. Ihre Hand zitterte leicht.
»Schwierig«, Ja, oft unmöglich im Umgang, aber ein visionärer Künstler. Seine Inszenierungen haben unserem Haus internationales Renommee gebracht.
Hatte er Feinde? Srenja, fragte ich direkt.
Ein kurzes, bitteres Lachen. Welcher erfolgreiche Künstler hat die nicht? Lukas polarisierte. Man liebte ihn oder hasste ihn. Aber von Hass bis Mord ist es ein weiter Weg.
Die Produktion von Macbeth war kostspielig, habe ich gehört.
Hoffmann nickte langsam. Wir haben alles auf diese Karte gesetzt. Das Budget war ambitioniert. Der Erfolg dieser Inszenierung ist entscheidend für die finanzielle Zukunft des Theaters.
Und jetzt?
Thomas Krüger, Lukas Assistent, übernimmt die Regie. Ein talentierter junger Mann. Die Vorstellungen gehen weiter. Das Theater muss weiterleben.
Als nächstes traf ich Sophia Weber, die Hauptdarstellerin. Eine charismatische Frau. Anfang 40, mit intensiven Augen und einer natürlichen Bühnenpräsenz. Sie empfing mich in ihrer Garderobe, umgeben von Kostümen und Schminkutensilien.
Lukas und ich hatten eine komplizierte Beziehung,
gab sie zu, während sie nervös an ihrem Halstuch zupfte.
Wir waren einmal ein Paar vor Jahren. Es endete nicht gut.
Aber sie arbeiteten weiter mit ihm?
In diesem Beruf trennt man Privates und Berufliches. Lukas war ein brillanter Regisseur. Er konnte Dinge in mir sehen, die ich selbst nicht sah.
Ein Schatten huschte über ihr Gesicht.
Aber er konnte auch grausam sein, manipulativ. Er hat Menschen benutzt und weggeworfen, wenn sie ihm nicht mehr nützlich waren.
Wo waren Sie während des dritten Akts?
Auf der Bühne natürlich. Ich spiele Lady Macbeth.
Sie hielt meinem Blick stand.
Vor den Augen von 300 Zuschauern.
In Bergers Garderobe fand ich ein Notizbuch mit kryptischen Einträgen. Verrat, Rache, Projekt Phoenix. Einige Namen waren unterstrichen. Thomas Krüger, Viktor Novak. Interessant. Thomas Krüger, Bergers Assistent und nun sein Nachfolger, war ein schlanker Mann, Anfang 30, mit nervösen Händen und wachen Augen. Er wirkte erschöpft und angespannt. Natürlich hatte ich Meinungsverschiedenheiten mit Lukas, gab er zu, als ich ihn in einem kleinen Probenraum traf. Welcher Assistent hat die nicht mit seinem Mentor? Aber ich habe von ihm gelernt, verdanke ihm meine Karriere. War er ein guter Lehrer? Krüger zögerte. Er konnte inspirierend sein, aber in letzter Zeit wurde er zunehmend schwierig, kontrollierend. Er drohte mir mehrmals, meine Karriere zu zerstören, wenn ich nicht genau seinen Anweisungen folgte. Warum? Er fürchtete Konkurrenz. Ich hatte einige eigene Ideen für die Inszenierung, die beim Ensemble gut ankamen. Das gefiel ihm nicht. Wo waren Sie während des dritten Akts? An der Lichtkonsole, links neben der Bühne. Ich sollte die Lichteffekte überwachen. Eine Überprüfung später ergab, dass niemand Krüger dort gesehen hatte. Ein Problem für seine Glaubwürdigkeit. Marlene Berger, die Ehefrau des Opfers und Kostümbildnerin des Theaters, empfing mich in ihrer Werkstatt. Eine schlanke, zurückhaltende Frau, Anfang 50, mit durchdringenden Augen und geschickten Händen, die selbst während unseres Gesprächs nicht ruhten, sondern an einem Kostümteil nähten. 30 Jahre, sagte sie leise. 30 Jahre war ich mit Lukas verheiratet. Man könnte meinen, ich hätte ihn gekannt. Ihre Reaktion auf den Tod ihres Mannes wirkte seltsam gefasst, fast distanziert. Keine Tränen, keine sichtbare Trauer. Lukas lebte für das Theater. Es war seine wahre Liebe, fuhr sie fort mit einem bitteren Lächeln. Unser Leben zusammen war kompliziert. Hatte ihr Mann Feinde? Welcher große Künstler hat die nicht? Eine Antwort, die der von Claudia Hoffmann erschreckend ähnelte. Lukas konnte charmant sein, wenn er wollte, aber er konnte auch unbarmherzig sein. Als ich sie nach möglichen Verdächtigen fragte, antwortete sie kryptisch: Manchmal ernten wir, was wir säen. Manche würden es eine gerechte Strafe nennen. Ein Satz, der mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Bei einer gründlicheren Durchsuchung von Bergers Garderobe entdeckte ich mehrere anonyme Drohbriefe, versteckt in einem Geheimfach seines Schreibtisches. Deine Zeit der Lügen ist vorbei und die Wahrheit wird ans Licht kommen, waren einige der beunruhigenden Botschaften. Am Abend suchte mich Thomas Krüger auf, sichtlich nervös und mit dem Bedürfnis zu reden. Berger war ein Genie, aber auch ein Monster, gestand er, während wir durch das nächtliche Theater gingen. Er hat Menschen gegeneinander ausgespielt, Intrigen gesponnen, Karrieren zerstört, wenn jemand ihm im Weg stand. Warum haben Sie weiter für ihn gearbeitet? In dieser Branche gibt man eine solche Chance nicht auf. Trotz allem war er der Beste. Und er zögerte. Marlene war immer gut zu mir. Sie ist wie eine Mutter für mich. Sie hat mich unterstützt, wenn Lukas besonders schwierig wurde. Von Claudia Hoffmann erfuhr ich von einem Skandal in Bergers Vergangenheit. Vor 7 Jahren wurde er beschuldigt, das Konzept für ein preisgekröntes Stück von einem jungen, unbekannten Dramatiker gestohlen zu haben.
Es gab immer wieder Gerüchte, dass Lukas Ideen lieh,
gab sie widerwillig zu.
Aber sein Genie lag in der Umsetzung, nicht unbedingt in der Originalität.
Die Auswertung der Überwachungskameras zeigte verdächtige Bewegungen kurz vor Bergers Tod. Eine Person in dunkler Kleidung, möglicherweise eine Frau, bewegte sich zielstrebig durch die Hinterbühne. Das Gesicht war nicht erkennbar. Am nächsten Tag erhielt Sophia Weber eine anonyme Drohung. Schweig oder du bist die Nächste. Ich ordnete sofortigen Personenschutz für sie an und intensivierte die Ermittlungen. Die folgenden Aufführungen des Stücks liefen weiter, nun unter der Leitung von Thomas Krüger. Ich nutzte die Gelegenheit, das Ensemble zu beobachten. Die Atmosphäre war angespannt, misstrauisch. Jeder beäugte jeden mit Argwohn. Viktor Nowak, ein einflussreicher Theaterkritiker und langjähriger Rivale Bergers, war ein älterer Herr mit scharfer Zunge und noch schärferem Verstand. Er machte keinen Hehl aus seiner Abneigung für den Verstorbenen. Er war ein Betrüger, ein Dieb geistigen Eigentums, behauptete er unverblümt. Ich habe jahrelang versucht, ihn zu entlarven, aber er war zu gut vernetzt, zu mächtig in der Szene. Haben Sie ihn getötet? Srenje, fragte ich direkt. Nowak lachte trocken. Ich töte mit der Feder, Kommissar, nicht mit dem Dolch. Außerdem war ich während der Vorstellung im Zuschauerraum umgeben von Kollegen. Fragen Sie sie. Meine Recherchen zu Bergers Vergangenheit förderten weitere beunruhigende Details zutage. Der Regisseur hatte offenbar systematisch Ideen und Konzepte von anderen Künstlern übernommen, ohne sie angemessen zu würdigen. In einigen Fällen gab es Hinweise auf Erpressung und Einschüchterung, um Kritiker zum Schweigen zu bringen. Ein aufmerksamer Bühnenarbeiter informierte mich, dass Marlene Berger versucht hatte, bestimmte Dokumente aus dem Arbeitszimmer ihres Mannes zu entfernen, bevor die Polizei eintraf. Als ich sie damit konfrontierte, gestand sie, dass sie von den Plagiatsvorwürfen gegen ihren Mann wusste. Ich habe seine Arbeiten oft verbessert, sagte sie vage, manchmal mehr als verbessert. Ich fürchtete, selbst in Verdacht zu geraten. Ein interessantes Geständnis. War sie mehr als nur die stille Ehefrau im Hintergrund? Bei der Durchsuchung von Bergers Computer entdeckte ich verschlüsselte Dateien mit Beweisen für Erpressungsversuche. Mit Hilfe der IT-Spezialisten konnten wir sie entschlüsseln. Was wir fanden, war erschreckend. Berger hatte systematisch Material gegen mehrere Theatermitarbeiter gesammelt, darunter auch gegen Thomas Krüger und Sophia Weber. Im Fall von Sophia Weber ging es um ihre Drogenvergangenheit, die, wenn öffentlich geworden, ihre Karriere hätte zerstören können. Bei Krüger handelte es sich um Beweise für ein Plagiat in seiner Abschlussarbeit an der Theaterakademie. Berger hatte beide unter Druck gesetzt um ihre bedingungslose Loyalität zu erzwingen. Nach einer Probe wurde Thomas Krüger attackiert. Jemand stieß ihn beinahe von einer Galeriebrüstung. Er kam mit leichten Verletzungen davon, war aber zutiefst erschüttert. Es muss jemand sein, der glaubt, ich wüsste zu viel, vermutete er zitternd. Als ich Sophia Weber zu diesem Vorfall befragen wollte, war sie verschwunden. Ihre Garderobe war verlassen, ihr Handy ausgeschaltet. Eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet. Das Bild wurde klarer. Berger war selbst ein Manipulator und Erpresser, der seine Position und sein Wissen missbrauchte, um andere Künstler zu kontrollieren und auszunutzen. Jemand aus seinem engsten Kreis hatte beschlossen, dem ein Ende zu setzen. Am Abend kehrte ich ins leere Theater zurück, um den Tatort noch einmal zu inspizieren. Das Gebäude war dunkel, nur das Notlicht erhellte die verwinkelten Gänge. Die Atmosphäre war gespenstisch, leere Zuschauerränge, verlassene Garderoben, stille Bühnenmaschinerien. In einem abgelegenen Bereich des Kostümfundus entdeckte ich Bewegungen. Vorsichtig näherte ich mich und fand Sophia Weber, die sich dort versteckt hielt. Sie war verängstigt, erschöpft.
Ich wusste, dass ich verdächtig wirken würde,
erklärte sie mit heiserer Stimme.
Aber ich habe Lukas nicht getötet, obwohl Gott weiß, dass ich Gründe gehabt hätte.
Warum verstecken Sie sich dann?
Weil ich weiß, wer es getan hat. Ich habe sie gesehen, kurz vor der Tat. Aber ich hatte Angst, es zu sagen.
Plötzlich hörten wir Schritte. Auf der leeren Bühne, nur von einem einzelnen Scheinwerfer beleuchtet, stand Marlene Berger. In ihrer Hand hielt sie einen zweiten, antiken Dolch. Das Gegenstück zu der Mordwaffe. Ich wusste, dass Sie kommen würden, sagte sie ruhig zu mir. Sie sind gründlich. Das habe ich beobachtet. Ich näherte mich langsam, die Hand an meiner Waffe. Sie haben Ihren Mann getötet, nicht wahr, Frau Berger? Sie nickte langsam. 30 Jahre, sagte sie leise. 30 Jahre habe ich neben diesem Mann gelebt, seine Arbeit unterstützt, seine Lügen gedeckt, seine Affären ertragen. Ich habe zugesehen, wie er Menschen benutzt und zerstört hat. Ich war seine stille Komplizin, habe seine Plagiate korrigiert, seine Texte verbessert. Warum jetzt? Srenje, fragte ich. Was hat sich geändert? Er wollte Thomas zerstören, antwortete sie mit plötzlicher Leidenschaft. Thomas ist wie ein Sohn für mich. Er hat echtes Talent, echte Vision. Alles, was Lukas verloren hatte. Und Lukas wollte ihn vernichten, aus reiner Eifersucht. Sie lachte bitter. Die ultimative Shakespeare-Tragödie, nicht wahr? Der König, der seinen Nachfolger fürchtet. Sie beschrieb, wie sie den Dolch aus der Vitrine nahm, als alle mit den Vorbereitungen für die Premiere beschäftigt waren. Wie sie die Gänge hinter den Kulissen nutzte, die sie besser kannte als jeder andere. Wie sie auf den perfekten Moment wartete, die laute Mordszene, wenn niemand einen Schrei hören würde. Ich wollte verhindern, dass er weitere Karrieren und Leben zerstört, sagte sie, während sie den Dolch sinken ließ. Es war wie in seinen Inszenierungen. Manchmal braucht es einen Tod, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Sophia trat aus dem Schatten.
Sie haben auch versucht, Thomas zu töten,
sagte sie anklagend.
Ich habe sie gesehen.
Marlene schüttelte den Kopf. Nein, das war ich nicht. Ich wollte nur Lukas stoppen. Sie sah mich an. Jemand anderes muss Thomas als Bedrohung sehen. In diesem Moment fiel mir alles zusammen. Die Drohungen gegen Sophia, der Angriff auf Thomas. Es gab noch einen weiteren Spieler in diesem Drama. Marlene Berger wurde verhaftet und gestand den Mord an ihrem Mann vollständig. Die Untersuchung von Bergers Unterlagen deckte ein umfangreiches Netz aus Lügen, Plagiaten und Erpressungen auf. Mehrere Theatermitarbeiter waren seine Opfer, darunter auch Sophia Weber und Thomas Krüger. Der Angriff auf Thomas Krüger führte schließlich zu Claudia Hoffmann. Die Theaterdirektorin hatte befürchtet, dass mit Bergers Tod auch seine Erpressungsmethoden ans Licht kommen würden. Methoden, von denen sie nicht nur wusste, sondern die sie teilweise unterstützt hatte, um das Theater finanziell über Wasser zu halten.
Das Theater war alles für mich,
gestand sie bei ihrer Verhaftung.
Ich hätte alles getan, um es zu retten, auch mit dem Teufel paktieren.
Sophia Weber wurde von den Verdächtigungen entlastet und kehrte auf die Bühne zurück. In einem privaten Gespräch mit mir gestand sie, dass sie jahrelang unter Bergers Kontrolle stand.
Er hatte diese Macht über Menschen,
erklärte sie.
Er konnte dich glauben lassen, dass du ohne ihn nichts wärst. Erst jetzt fühle ich mich wieder frei, wirklich zu spielen, nicht nur seine Marionette zu sein.
Thomas Krüger übernahm offiziell die Regie des Stücks, das unter seiner Leitung einen neuen, authentischeren Charakter bekam. Die Kritiken waren hervorragend und das Publikum strömte ins Theater, teilweise aus Sensationslust, aber zunehmend wegen der künstlerischen Qualität. Viktor Nowak, der Kritiker und langjährige Rivale Bergers, schrieb einen ehrlichen, differenzierten Nachruf, der sowohl Bergers unbestreitbares Talent als auch seine moralischen Verfehlungen beleuchtete. Er war ein Spiegel unserer Branche, schrieb er, brillant und brutal, kreativ und kalkulierend. Sein größtes Kunstwerk war vielleicht die Illusion seiner eigenen Originalität. Auf dem Rückflug nach Köln betrachtete ich durch das Flugzeugfenster die Wolkenlandschaft unter mir. Der Fall hatte mir die dünne Linie zwischen Kunst und Betrug, zwischen Vision und Manipulation gezeigt. Berger hatte sein Leben dem Theater gewidmet, einer Welt der Illusionen. Und am Ende war er selbst zur Illusion geworden, ein Konstrukt aus fremden Ideen und eigener Selbstüberschätzung. Marlene Berger würde für ihren Mord büßen müssen, doch ich konnte nicht umhin, eine gewisse Sympathie für sie zu empfinden. 30 Jahre hatte sie im Schatten eines Mannes gelebt, der ihr Talent ausnutzte und ihre Loyalität missbrauchte. Sie hatte gemordet, um jemanden zu schützen, den sie wie einen Sohn liebte. Eine tragische Figur in einem Drama, das sie nicht selbst geschrieben hatte. In Hamburg ging der Theaterbetrieb weiter. Eine neue Inszenierung wurde geplant, neue Talente entdeckt. Doch hinter den Kulissen hatte sich etwas verändert. Die Schatten der Vergangenheit waren nicht verschwunden, aber das grelle Licht der Wahrheit hatte sie zumindest sichtbar gemacht. Der Vorhang war gefallen für Lukas Berger. Seine letzte Vorstellung war vorbei. Doch wie bei jeder guten Tragödie halten die Echos seiner Handlungen noch lange nach. In den Leben derer, die er berührt, inspiriert und verletzt hatte. Das wahre Drama, so schien es mir, hatte gerade erst begonnen.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.